In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region...
Fokus Südwest zusammengestellt am 2. Oktober 2025 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen: Fachtagung zu Gewalt betroffener Frauen in Freiburg. Sterben in Freiburg wird wohl teurer. Von asozial zu Z-Reservaten. Ein Stück unzensierter Geschichte des Antiziganismus. Am 25. und 26. September 2025 fand im historischen Kaufhaus hier in Freiburg eine interdisziplinäre Fachtagung zum Thema Hilfe für von Gewalt betroffene Menschen statt.
Warum diese Fachtagung?
Ja, es gibt sehr viel zu tun. Die Istanbul-Konvention ist ja eine Menschenrechtskonvention. Seit 2018 gibt es eben das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt auch in Deutschland. Das heißt, es ist geltendes Recht. Und es gibt verschiedene Strategien, wie Städte vorgehen, denn die kommunale Umsetzung ist natürlich auch entscheidend vor Ort, wo die Menschen wohnen, dass wir da Wege finden, wie wir Gewalt reduzieren können, bekämpfen können.
Wie setzt es Freiburg um aus Ihrer Sicht?
Wir haben einen Aktionsplan und dieser umfasst jetzt erstmal für den Doppelhaushalt, der ja gerade läuft, 25, 26, 8 Maßnahmen. Und eine dieser Maßnahmen ist diese Fachtagung, die wir jetzt am Donnerstag und Freitag hatten, weil natürlich die Bewusstseinsarbeit, Bildungsarbeit entscheidend ist, um voranzukommen, um Gewalt einzudämmen.
Wer hat sich denn da in Freiburg an diesen 2 Tagen zusammengefunden?
Ja, wir hatten den Schwerpunkt in der Vernetzung mit verschiedenen Fachstellen und vor allem auch mit dem Gesundheitswesen, weil wir gemerkt haben, dass wir da Lücken haben und die Kooperationen noch optimieren und verbessern können. Und es haben über 200 Fachstellen, Fachmenschen zusammengefunden. Zum Teil waren TherapeutInnen da, dann aber auch Pflegepersonen, dann von Kliniken, Ärzte, Ärztinnen, Sozialdienste und dann natürlich auch alle Fachberatungsstellen, die mit dem Thema ganz eng vertraut sind und auch viel Präventionsarbeit machen, so zum Beispiel auch das Nachbarschaftswerk aus Weingarten, das Forum Weingarten, die ja auch das Stopp-Projekt, was auch eine Maßnahme ist, hier
das ist was,
in Freiburg,
bitte?
Umsetzen. Das Stopp-Projekt, da geht es um Stadtteile gegen Partnergewalt. Die haben auch Infostände gemacht. Also das war so unser Ziel, dass quasi ganz viel Vernetzung möglich ist. Und es gab noch viele weitere Fachstellen. Die ganz enge Zusammenarbeit, also in der Vorbereitung, die fand mit Frauenhorizonte gegen sexuelle Gewalt und Frick, der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, statt.
Sie haben gesagt, das war eine Fachtagung. Gab es dennoch Beiträge von betroffenen Frauen oder queeren Personen selbst, sodass vielleicht auch mit ihnen und nicht ausschließlich über sie gesprochen wurde?
Das queere Netzwerk war auch vertreten. Also die hatten auch bei den Infoinseln sehr viel Infomaterial dabei und sind auch in die Diskussion gekommen mit Menschen, da natürlich geschlechtsspezifische Gewalt, die auch stark davon betroffen sind. Und wir hatten einzelne Redebeiträge. Wir hatten immer wieder so 10 bis 15 Minuten Diskussionszeit nach den Vorträgen.
Was war zum Beispiel so ein Vortrag, an den Sie besonders denken oder der besonders in Erinnerung ist?
Es gab zum Beispiel zum Thema Traumata einen Vortrag. Und da haben eben auch betroffene Frauen, hatten den Mut, was zu sagen und auch aus ihrer Sicht zu erzählen, zu beschreiben, wie es ihnen gegangen ist, wie man auch in so einen Kreislauf kommen kann, dass von der Gewalt, dass sehr, sehr schwierig ist, da rauszukommen. Unter anderem ging es natürlich auch darum, warum bleiben Frauen mit Sternchen auch in solchen Beziehungen, in schwierigen Beziehungen. Und wichtig ist nochmal zu sagen, dass der erste Tag, der Donnerstag, da ging es um sexualisierte Gewalt. Da hatten wir diesen Schwerpunkt nochmal spezifisch, weil wir gemerkt haben, es ist gut, es auch nochmal unabhängig von der häuslichen Gewalt zu sehen. Und manchmal gibt es natürlich auch eine Überlappung. Weitere Vorträge waren die Spurensicherung, also rechtsmedizinische Aspekte. Das hatten wir an beiden Tagen dabei. Da hat die Frau Professorin Ulrike Schmidt vom Institut für Rechtsmedizin hier von der Uniklinik referiert, weil es gibt ja diese unabhängige Stelle für Untersuchungen, wo es natürlich dann geht, dass man frühzeitig Spuren sichert, falls eine Frau entscheidet, sie möchte dagegen vorgehen. Und die heben aber auch alles auf, ohne dass man irgendwas machen muss. Und man kann eben auch mit kleinen, stumpfen Verletzungen kommen. Man muss jetzt nicht, das war ganz wichtig auch nochmal, hat sie auch nochmal betont, es muss kein Blut geben oder sowas, sondern es kann auch ein Bluterguss sein, den die dann festhalten und fotografieren. Also es gab auch ja schon sehr bewegende Bilder, die gezeigt worden sind, Fotos von Betroffenen, wo man schon dann ins Grübeln kommt, wie kann das sein, dass so schlimme Gewalt einfach da auch Menschen angetan wird.
Und wenn wir jetzt dann eben davon ausgehen, nochmal so ein bisschen in die Prävention schauen, welche Rolle spielen beteiligte Institutionen wie Polizei, aber insbesondere auch die Beratungsstellen, die Frauenhäuser, wenn es darum geht, ganz konkret Hilfestellung zu geben?
Es gibt die Frauenberatungsstelle, an die man sich wenden kann. Es gibt FRIG, also auch Männer können sich an FRIG wenden, an die Koordinierungsstelle, Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt, ausführlich beschrieben, wo man einfach Unterstützung bekommen kann, gesagt bekommt, was kann man tun, was ist möglich. Wichtig ist aber natürlich auch immer, die Menschen dann so zu lassen mit ihren Entscheidungen, ihnen zu helfen, aber sie nicht zu drängen. Das ist auch entscheidend insgesamt, ne? wenn man dann dran denkt, wenn man klagen wollte oder so. Und da geht es natürlich auch um rechtliche Informationen. Was heißt es denn, wenn ich jetzt zur Polizei gehe? Die müssen ja eigentlich Strafverfolgung machen. Deswegen sagen die auch, okay, überlegen Sie sich gut, aber die haben auch Infos, Flyer von den örtlichen Beratungsstellen, auch von Frauenhorizonte. Da gibt es ja eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, was ganz wichtig ist, das zu wissen, dass man immer jemanden erreichen kann. Frauenhorizonte, sie begleiten auch vor Gericht beispielsweise, was sehr wichtig ist, dass man da diese Unterstützung auch emotional und vom rechtlichen Aspekt her hat, dass man sich sicherer fühlen kann. Dann gibt es Opferentschädigung, da wird drüber informiert, zum Beispiel auch über den Weißen Ring, was es für queere Menschen gibt, die Beratungsstellen. Also da wird einiges aufgezeigt. Und wichtig ist auch nochmal die Koordinierungsstelle der Polizei. Da gibt es ja quasi die Möglichkeit, dass man auch Fallkonferenzen macht und sie gucken sich ganz genau die Hochrisikofälle an und entscheiden dann auch, was getan werden muss. Beispielsweise kann eine Frau, die häusliche Gewalt erlebt oder insgesamt egal, ein queerer Mensch oder ein Mann, auch eine Wegweisung bekommen.
Das bedeutet?
Dass quasi die Person, die gewalttätig ist, sich nicht mehr in der Wohnung oder in der Umgebung der Wohnung aufhalten darf. Da wird auch mit dem Amt für öffentliche Ordnung zusammengearbeitet.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Tagung schauen, auf die Zusammensetzung der Referentinnen, fanden Sie, dass alle relevanten Perspektiven ausreichend vertreten waren? Zum Beispiel migrantische Frauen, Frauen mit Behinderung, queere Personen hatten Sie ja schon erwähnt. Aber wie sieht es mit anderen Gruppen aus?
Natürlich war die Zeit begrenzt. Wir hätten schon noch gern noch mehr Aspekte abgebildet. Es wäre natürlich auch interessant gewesen, nochmal was sagen zu können zur Genitalbeschneidung, was ja auch ein sehr wichtiges Thema ist im Bereich des Gesundheitswesens. Da sind ja überwiegend migrantische Frauen betroffen. Zum Thema Menschenhandel hätte man natürlich noch gern was gemacht an Vorträgen, wobei auch wieder an den Infoständen Freya beispielsweise die Beratungsstelle da war, man konnte sich informieren. Aber ja, es ist ein sehr breites Feld. Wir hätten schon gern noch mehr abgebildet. Aber jetzt von den Zielgruppen her würde ich schon sagen, dass wir breit aufgestellt waren. Es ging am Anfang bei der Ariane Brenzel, die den Vortrag zur kontextualisierten Traumaarbeit gemacht hat, auch um das Thema strukturelle Gewalt, was wir sehr wichtig finden, und auch nochmal im Hinblick auf queere Menschen, die ja gerade zurzeit gesellschaftlich auch ja sehr stark belastet sind über die politische Situation in manchen Ländern auch. Ne?
Hat die Tagung Potenzial, Impulse für die Zukunft zu setzen?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf, haben sehr positive Rückmeldungen bekommen und sehen das auch so, dass die Teilnehmenden Multiplikatorinnen sind und auch wieder in ihre Institutionen gehen und eben auch das, was sie an Erkenntnissen gewonnen haben, weiter verbreiten. Und das war schon sehr deutlich, die Rückmeldung auch, dass es ganz wichtig ist, solche Tagungen zur Veranstaltung zu veranstalten. Und was uns überrascht hat, war doch auch diese große Resonanz. Wir mussten eigentlich dann auch einen Teilnahme, also quasi auch schließen, weil es hätten sich noch mehr Leute gern beteiligt wären gekommen, aber ab 200, 230 Menschen haben wir gesagt, okay, jetzt wird's zu voll. Das war im historischen Kaufhaus. Wir hatten alle Räume genutzt. Es gab ja auch ein Catering. Das war dann schon toll, auch von den Räumen her. Aber da kommen wir dann an die Grenze. Bei über 200 Menschen war es schon auch sehr voll.
Ist das ein Stück weit, so schwer das Thema ist, aber Sie haben ja die Notwendigkeit, darüber zu sprechen und Tagungen durchzuführen, angesprochen. Ist das auch Ansporn, um eine solche Tagung vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr nochmal anzusetzen?
Auf jeden Fall.
Sie sind ja vom Referat für Chancengerechtigkeit, Koordination, Umsetzung Istanbul-Konvention. Wenn wir jetzt nun abschließend in die Zukunft schauen, woran fehlt es besonders im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen und queere Personen, insbesondere unter Berücksichtigung der Umsetzung hier in Freiburg?
Das ist natürlich eine wichtige Frage. Da könnte man sehr lang drüber sprechen. Aber letztlich ist es schon so, dass natürlich auch die Gesetze entsprechend formuliert werden müssen, dass die Umsetzung stattfindet. Wir haben bundesweit sehr unterschiedliche Strukturen und jede Stadt versucht, ihre Strategie zu finden. Da arbeitet man schon auch zusammen, dass man kooperiert, aber es ist vom Bund her, bräuchte es mehr Koordinierung noch für alle letztlich, um manches umzusetzen. Und einiges geht ja auch nur über Bundesgesetze. Und da fehlt es schon auch noch an
Möglichkeiten
zur Durchsetzung. Also beispielsweise gibt es ja das Gewalthilfegesetz jetzt, was aber erst in 2025 dann vollumfänglich umgesetzt werden kann.
Was ermöglicht dieses Gesetz?
Die Frauenhäuser ausgebaut werden. Also es soll mehr Plätze geben in Schutzeinrichtungen. Aber das muss natürlich erstmal passieren vor Ort und da müssen eben auch dann Gelder fließen, dass man das ermöglichen kann. Und natürlich ist in Freiburg auch das Thema Wohnraummangel ein Problem, wo man sieht, okay, wenn sich eine Frau trennt, wo kann sie dann hin? Gibt es Plätze im Frauenhaus? Wenn nicht, dann ist es natürlich sinnvoll, man kann entweder in eine andere Stadt, in ein anderes Frauenhaus oder eben eine Wohnung überhaupt finden. Und da geht es ja schon los, dass das sehr, sehr schwierig ist, da einen Schritt zu machen. Und dann manchmal muss dann eine Frau auch da in der Situation erstmal bleiben, bis es Lösungen gibt.
Radio Dreieckland konnte mit Sabine Burkhardt von der Stadt Freiburg sprechen. Sie ist im Referat für Chancengerechtigkeit, Koordination, Umsetzung Istanbuler Konvention tätig. Sterben in Freiburg wird wohl teurer. Ein Bericht von Michel.
Das Sterben wird in Freiburg bald sicherlich teurer werden. Mit der Drucksache G25-0117 zu den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 sowie den dazugehörigen Lageberichten des Eigenbetriebs Friedhöfe, Bestattungswesen und Krematorium wäre neben ihrer Verspätung nur wegen des 2023er Defizits von 113.000 Euro bei einem Umsatz von 6,27 Millionen Euro, der war im Vorjahr noch bei 7 Millionen gelegen, debattierungswürdig. Gleichzeitig haben die Rätinnen aber auch in ihrem digitalen Archiv auch noch die Vorlage G21015 zur Friedhofsentwicklung bis zum Jahre 2030 vorliegen. Die kamen aber erst später diskutiert werden, weil das am 29. Juli 25 überfraktionell angeforderte Friedhofentwicklungskonzept bzw. dessen Fortschreibung, das die Verwaltung erst am 30.09.25 in öffentlicher Ratssitzung zur Aufsetzung durch sie billigen bzw. beschließen lassen will. Dies hielt jedoch die einzelne der Räte nicht davon ab, gleichwohl bereits im Haupt- und Finanzausschuss eben zu Solo-Auftritten mit dräunenden Zukunftsperspektiven zu nutzen. So oder so steht jedoch eins bereits fest, und dies steht auch im Lagebericht 2023 ganz unverhohlen auf Seite 11 der Anlage 4 und wird dort angekündigt. Zitat: Der langfristig sinkende Flächenbedarf langfristig zu steigenden Gebühren führen. Zitat Ende. Es ist nämlich evident, dass sich die Zahl der Urnenbestattung und damit der Flächenbedarf nach Verbrennung, die auch sich auf mittlerweile 70% belaufen, stabilisiert hat im Verhältnis zu den Erdbestattungen mit 30%. Dazu kommt das Ausweisen von Ruhewäldern außerhalb der Stadt- und Friedhofsbebauung, also eine insgesamt dauerhaft geänderte Bestattungskultur, scheint dies nicht nur nahezulegen, sondern simpel aufzudrängen. Umso mehr als außerhalb der hoheitlichen Bestattung via Krematorien und verkürzten Grabnutzungszeiten auch die Infrastruktur mittlerweile sehr in die Jahre gekommen ist und zu höheren Aufwendungen tendieren wird. Den Babyboomern werden sich also höhere Todesgebühren darauf einzustellen haben. Und das auch noch neben ihren privaten Bestattungsdienstkosten, die sie ihren Nachkommen überlassen werden.
Tja, nichts ist umsonst. Selbst der Tod kostet das Leben und hier wohl auch ein bisschen mehr. Ein Stück unzensierter Geschichte des Antiziganismus. Julia Wohlraab, wissenschaftliche Leitung des gerade entstehenden NS-Dokuzentrums Freiburg, im Interview über die sogenannten Wiedergutmachungen nach 1945, die Ghettoisierung der Sintises und Romania in den 1950er Jahren bis zu rassistisch pauschalisierten Terminologie und Abschiebepraxis der Heutezeit. Der Beitrag ist etwas älter, jedoch immer noch aktuell.
Dankeschön, ich freue mich.
Also wir wollen ja heute über antiziganistische Kontinuitäten in der Bundesrepublik, vor allem in den Medien, sprechen. Ich würde vielleicht einfach mal aufs Geratewohl 1952 anfangen. Soweit ich weiß, gab es 1952 ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was besagte, dass die Deportation und der Genozid an Sinti und Roma rechtens gewesen sei, weil diese Menschen pauschal einfach mit Kriminalität in Verbindung gebracht wurden. Da geht es, und das habe ich bei der MIA, glaube ich, bei der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus gelesen, um eine Ethnisierung von Straftaten. Kannst du vielleicht anhand von den schönen Beispielen, die du auch schon rausgesucht hast, uns anschaulich machen, wie diese antiziganistische Medienberichterstattung in den 50ern weiterging?
Ich kann das gerne versuchen. Mhm. Also wir haben uns im Kontext der Konzeption der Dauerausstellung im NS-Doku-Zentrum ja auch sehr intensiv mit dem Thema Antiziganismus beschäftigt und da eben auch auf Kontinuitäten geblickt. Und Kontinuitäten nicht nur nach 1945, sondern auch vor 1933. Mhm. Und das ist wirklich frappierend, wenn wir uns jetzt der Nachkriegsgeschichte auch widmen, wie Sprache vor allen Dingen, aber eben auch Ansichten, Haltungen gegenüber Sinti und Roma eigentlich eins zu eins dem entsprechen, was auch während der NS-Zeit formuliert wurde. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Akte aus dem Freiburger Stadtarchiv. Muss ich gerade mal kurz kramen. Wir sehen hier ein Dokument aus dem Freiburger Stadtarchiv vom Stadtbauamt aus dem Jahr 1959. Mhm. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was draufsteht, unzensiert sozusagen. Mhm. Da steht Zigeunerreservat aus dem Jahr 1959. Darunter ist ein Plan angefertigt an der Betzenhauser Straße, also ein Grundriss, wo ein Areal eingerichtet werden sollte, in dem Sinti- und Roma-Familien wie in so einer Art Ghetto untergebracht werden sollten. Ich habe jetzt bewusst das Z-Wort mal ausgesprochen, einfach weil es eine historische Quelle ist, die wir uns hier gerade angucken. Und da kann man natürlich ganz viel ablesen. Zum einen Verwendung dieses Wortes, dann auch ein Reservat, also das auch auf koloniale Kontinuitäten letztlich schließen lässt. Und man wollte auch hier wirklich Sinti- und Roma-Familien, die nach 45 dann auch wieder nach Freiburg gekommen sind, also die zu weiten Teilen Verfolgungshintergründe hatten, die teilweise eben in den Konzentrationslagern gewesen sind, die überlebt haben und die von Freiburg aus ihre Wiedergutmachungsanträge, sogenannten Wiedergutmachungsanträge stellen wollten, wollte man konzentrieren an einem bestimmten Ort. So war das schon vor 1933, also man hat Sinti- und Roma-Familien immer bestimmte Orte in der Stadt zugewiesen. Man wollte sie als sogenanntes fahrendes Volk nie in der Stadt haben. So war es während der NS-Zeit. Also da hat man diese Orte dann auch immer wieder verschoben. Es gab eine Kiesgrube, die zunächst als Lagerplatz sozusagen ausgewiesen war. Da haben sich die Anwohnenden aber beschwert. Dann wurde dieser Lagerplatz wieder verschoben, bis dann letztlich auch durch die diskriminierende antiziganistische Gesetzgebung der Nationalsozialisten die Sinti und Roma ja auch zum einen festgesetzt wurden, also sie durften nicht mehr weiterziehen, sie wurden registriert und dann später eben auch spätestens ab 1940 auch deportiert in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Und wenn man das sozusagen im Hintergrund hat, wenn man dieses Wissen auch im Hintergrund hat, dann ist es schon traurig, aber in gewisser Weise auch nicht verwunderlich, dass auch 1959 noch eigentlich in gleicher Weise auch mit Sinti- und Roma-Familien umgegangen wurde, weil bis dahin auch nie eine kritische Auseinandersetzung allgemein mit NS-Geschichte, allgemein mit den Verbrechen stattgefunden hat. Die juristische Auseinandersetzung ja gerade erst so eigentlich begonnen hatte. Und aber eigentlich bis heute ja auch diese Stereotype und letztlich auch dieses Gefühl von Fremdheit, das ja auch damit verbunden ist, vor allen Dingen auch mit diesem Reservat, das dort beschrieben ist, weiter wirken.
Und nach 45?
Es fand lange Zeit keine Rehabilitierung der verfolgten Sinti- und Roma-Familien statt. Das können wir auch ganz gut ablesen an den Akten, die unter anderem im Staatsarchiv hier in Freiburg liegen. Wie vorhin schon erwähnt, kamen viele Familien, die auch vor 1945 nicht in Freiburg gewesen sind, nach 1945 hierher, um dann von hier aus ihre Anträge auf sogenannte Wiedergutmachungen zu stellen. Sie mussten dann ganz kleinteilig nachweisen, sehr akribisch nachweisen, unter welchen Umständen sie damals verhaftet wurden, welche Haftgründe dargelegt wurden, was die einzelnen körperlichen, seelischen Schäden gewesen sind. Dazu mussten dann ärztliche Gutachten eingeholt werden. Sie mussten nochmal darlegen, tatsächlich, also dass diese Haftgründe aus ihrer Sicht nicht legitim gewesen sind. Und das spielt sozusagen dann auch wieder eine Rolle, was du auch vorhin gesagt hast, dass man eben lange Zeit davon ausgegangen ist, dass man, wenn man beispielsweise als sogenannter Asozialer, also das gab es ja diese Verfolgungskategorie in der Zeit des Nationalsozialismus, dass das kein legitimer Haftgrund gewesen ist. Also die Bringschuld oder die Nachweispflicht lag letztlich bei den Verfolgten selbst. Und das ist ja schon der erste eigentlich ganz, ganz schwierige Punkt. Und diese Anträge auf Wiedergutmachung wurden dann in vielen Fällen in der ersten Instanz erstmal abgeschmettert, weil gesagt wurde, nee, der Haftgrund war legitim. Und klar, wenn sie jetzt, wenn sie in den Konzentrationslagern körperliche Schäden erlitten haben und je nachdem, wie viele Tage sie dann auch inhaftiert gewesen sind, können sie dafür letztlich dann auch Wiedergutmachung beantragen. Aber sie wurden zumindest in der ersten Instanz nicht rehabilitiert. Und das hat dann erst sehr viel später in vielen Fällen stattgefunden.
Und die Anerkennung hat ja auch erst in den 80ern dann stattgefunden, was ja auch sehr, sehr viel später erst passiert ist. Vielleicht kommen wir mal in die heutige Zeit. Schon länger her hat COP, die Kampagne für die Opfer rassistischer Polizeigewalt in Berlin, einen offenen Brief ans Bundesinnenministerium geschrieben. Denn das Bundesinnenministerium fordert eine pauschalisierende Regelung zur Abschiebung von Menschen mit einer angeblichen Mitgliedschaft in sogenannten Clans, in Anführungsstrichen, oder Großfamilien. Es gibt da viel Kritik an dieser rassistischen und rechtspopulistischen Terminologie. Und die MIA nennt das auch pseudowissenschaftlich. Gleich haben wir ja auch gesehen, als es 2020 zu einem antiziganistischen Übergriff im Mooswald kam, da sprach ein Zeuge oder eine Juristin vor Gericht von der, in Anführungsstrichen, Gruppe Reinhardt. Und das bestätigt ja auch, dass Menschen aufgrund eines Namens ja pauschal kriminalisiert werden oder als ja fremd markiert werden.
Also wenn man das formuliert, Gruppe Reinhardt, das ist ebenso oder fast noch problematischer, als von sogenannten Clanstrukturen oder Großfamilienstrukturen zu sprechen, weil es ja auch reale Familiennamen betrifft, die in eine Ecke gedrängt werden, kriminalisiert werden, die mit einer Folie belegt werden, die in keinster Weise den realen Gegebenheiten entspricht.
Und dagegen spricht ja niemand von der weiß-deutschen Clan-Kriminalität, in Anführungsstrichen, also von dem Aiwanger, Laschet, Fischer, Neumeier und alle diese Namen, wo ja auch Verwandtschaftsverhältnisse dahinter sind, Vetternwirtschaft, sagen wir mal, die Leute hieven sich gegenseitig in hohe Positionen. Aber da wird dieser Begriff nicht angewandt. Warum?
Ich kann mir das auch nur so erklären, und das war ja letztlich, wenn man in die Geschichte blickt, auch immer schon so, dass man versucht hat, bestimmte Minderheitengruppen zu identifizieren und sie letztlich auch zu kennzeichnen, in Anführungszeichen gesprochen, also sie auch mit bestimmten Merkmalen zu belegen. Dass, wenn wir zurückdenken, auch an die Zeit des Ende des Ersten Weltkriegs mit der sogenannten Dolchstoßlegende, wo ja auch jüdische Menschen, auch jüdische Soldaten vor allen Dingen, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, ja auch damit belegt wurden, dass sie für den verlorenen Ersten Weltkrieg verantwortlich seien, weil sie nicht gut genug gekämpft haben, weil sie Fahnenflucht begangen hätten etc. Und da sucht man natürlich mit so einer Strategie auch ein bisschen so eine, also es ist eine Sündenbockfunktion, die dort erfüllt wird. Also man versucht sich auch von eigener Verantwortung frei zu machen. Und da ist es natürlich auch leichter, vermeintliche Minderheiten auch in der Gesellschaft zu benennen und damit zu belegen, als sich selbst kritisch zu hinterfragen und auch Fehler, Versäumnisse auch in den eigenen Reihen zu suchen und letztlich auch klar zu benennen. Und da sind dann größere, auch elitäre Netzwerke natürlich auch stärker. Also sie sind einfach auch dann zahlenmäßig größer und können sich dann auch wahrscheinlich besser unterstützen gegenseitig. Weshalb ich vermute, dass es auch damit zu tun hat.
Der Beitrag ist wohl etwas älter, aber immer noch aktuell. Es ging von Asozialen zu Z-Reservaten. Ein Stück unzensierter Geschichte des Antiziganismus. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am 2. Oktober 2025 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg. Durch Konrad.
Die gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein. Wally, Wally, Play, Wally, Play, Ratta!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.